Wir sind zurück mit den Fahrernoten zum großen Preis von oder der Emilia-Romagna. Hat so schon viele richtig. Namen gehabt, das Rennen, genau. Imola, wie wir auch so schön sagen bei uns, alten Hasen. Und natürlich bewerten wir jetzt alle 20 Fahrer in der Einzelbewertung von 1. Ist nicht so besonders toll, bis 10 Megaleistung. Und nehmen dann immer natürlich noch zur Kenntnis, mit was sie zu kämpfen hatten. Also schlechte Platzierung heißt nicht gleich schlechte Note. Dave, du hast hoffentlich alle deine Bewertungen schon eingetragen. Ich habe es jetzt gerade auch noch fertig geschafft und ich würde sagen, wir legen los.
In der Mitte spielt man natürlich noch eine Runde im Kreis Fragen. Da dürft ihr mitraten. Auf geht's.
Unser Quiz, genau. Und ja, dann schauen wir mal. Wir fangen an mit Kick Sauber. Müsst weiter hinten, ganz hinten rumgucken, auch wenn sie schon den einen oder anderen Punkt sich ergaunert haben, sage ich mal. Da heißt es du Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto, deutsch-brasilianisch, ist ja eigentlich auch beim Fußball immer ein Garant für viel Unterhaltung. Und das hatten wir, naja, bedingt mit den beiden Kameraden. Nico Hülkenberg, 17. in der Quali und 12. im Rennen. Das ist durchaus respektabel. Und Gabriel Bortoleto, 14. in der Quali, hat da Nico Hülkenberg sogar outqualified und 18. dann aber leider für ihn nur im Rennen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, Dave.
Ich sage, Nico Hülkenberg 7 Punkte, Gabriel Bortoleto kriegt 6 Punkte. Das ist relativ schnell erklärt bei den beiden. Bortoleto hat eine super Quali-Leistung hingelegt, hat, wie du gerade schon gesagt hast, den Hülkenberg tatsächlich da outperformed. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Im Rennen ging es aber nur nach hinten für den Brasilianer. Er war ein bisschen zu langsam insgesamt. Er hat auch dreimal gestoppt in Summe. Da lief strategisch auf jeden Fall alles nicht so in seine Richtung. Dafür kann er natürlich nichts. Er hat sein Bestes gegeben, aber de facto war er Letzter, Platz 18. Es sind ja zwei Piloten ausgefallen, wie wir gleich noch erwähnen werden. Deswegen eine solide Leistung, würde ich sagen, rührt hauptsächlich vom Qualifying. 6 Punkte, wie gesagt. Aber Nico Hülkenberg ist es ein bisschen umgekehrt. Ja, er hat geschwächelt im Qualifying, hat sich dann einen kleinen Fehler erlaubt, ist deswegen nicht übers Q1 hinausgekommen. Platz 17 im Quali ist für einen Hülkenberg, schon unterdurchschnittlich, kann man sagen. Das kann er eigentlich besser, ne? Im Rennen aber war er sehr, sehr gut unterwegs. Teilweise sogar auf Punktekurs, hat immer Anschluss gehalten. Am Ende ein bisschen unglücklich, nur der 12. Platz. Aber ich denke, in Summe kann man ihm ein gutes Wochenende attestieren. Gut heißt bei uns 7 Punkte. Und das kriegt er auch von mir. Wie schaut's bei dir aus?
Ich gebe ihm die gleiche Punktzahl und muss sagen, ja, bei beiden wäre tatsächlich deutlich mehr drin gewesen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht für alle Fans. Also ich hoffe, es gibt ein paar von Kick Sauber, auch wenn durch den Sponsor ich der Meinung bin, ist das Ganze irgendwie ein bisschen komische Firma. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. aber klar, Sauber, legendäres Team. Deswegen darf man das nicht unterschätzen. Ist gerade für Leute, die länger dabei sind, natürlich dann schon irgendwie hohe Daseinsberechtigung. Auch wenn sie nächstes Jahr dazu Audi werden, dann wird es natürlich auch interessant. So, jetzt aber zu den beiden Kameraden. Hülkenberg hätte es natürlich in der Qualifikation besser machen können. Einen Fehler gemacht in seiner entscheidenden Runde, dass sie ihn dann sozusagen davon abgehalten hat, in Q2 zu kommen. Das wäre durchaus drin gewesen. Gabriel Bortoleto hat es eigentlich gar nicht geschafft, den Q2, muss man fairerweise sagen, und hat dann von einem Fehler in der Zeit mal bei Olli Berman profitiert. Bitter natürlich für Berman, schön für Bortoleto im Rennen. War dann Bortoleto auch eigentlich recht gut dabei, musste dann aber insgesamt 3 Boxenstops einlegen und da kannst du natürlich dann auch nichts mehr reißen, egal wie schnell du bist.
So ist es.
Deswegen, 6 Punkte deswegen eigentlich eher von der Qualifikation. Da hätte er sicherlich einige Dinge besser machen können und Hülkenberg hätte sicherlich mehr Punkte bekommen, vielleicht sogar 8 oder 9 statt 7 jetzt, aber da hat er eben in der Qualifikation einen Fehler gemacht. Einer seiner tatsächlich seltenen Qualifikationsleistungen, die ja unterdurchschnittlich sind für ihn. Meistens holt er wirklich das Maximum raus und im Rennen hat er dann wirklich auch um Punkte gekämpft und das, wie gesagt, ist als Fan von Kick Sauber oder halt eben vom Hulk schon eine gute Geschichte und vielleicht kommen die ja jetzt wirklich so langsam in Schwung. Ist ja irgendwo auch ein Heimrennen für die Mannschaft. Die sind zwar aus Österreich ursprünglich,
Ich mach's immer wieder falsch.
Warum ich immer wieder auf Österreich? Natürlich Schweiz, klar, Peter Sauber. Aber mit Mattia Binotto hat man ja jetzt jemanden als starken Mann oben, als einen der entscheidenden Manager, der aus Italien kommt. Und vielleicht war das jetzt ein gutes Omen, dass man die Kehrtwende schafft und dann nächstes Jahr dann so richtig stark als Werksteam mit Audi einsteigt. So, anderes Werksteam, so, beziehungsweise je nachdem, wie man es sehen will, Alpine, Team Enstone, vormals auch mal Renault, vormals auch Benetton, also der Kern sozusagen ist noch vorhanden und ja, der Franzose Gasly und der Argentiner Colapinto, der Jack Doohan ersetzt hat, den Schotten, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, also da habe ich mir jetzt nicht getäuscht, der ist Schotte.
Australier.
Ne? Genau. Ich bin heute irgendwie, naja, ich habe auch nur eine Stunde geschlafen.
Du bist in der Welt
unterwegs,
deswegen bringst du alles durcheinander. Ich weiß,
ich verwechsel die ganzen
Länder. Sebastian treibt ja wieder in der Weltgeschichte hier rum heute.
Ja, so sieht's aus. Genau.
Schotte wäre auch mal schön. Alan McNish
Schotte
war
nicht schlecht.
Den hat man mal.
Ja, zumindest sind mal die Schotten dicht momentan, was das zweite Cockpit angeht für Jack Doohan. Und da treibt jetzt Colapinto sein Unwesen und hat auch Unwesen fürs Team getrieben. Wir gehen jetzt gleich darauf ein. Also Pierre Gasly, 10. in der Qualifikation, 13. im Rennen. Schon mal gar nicht verkehrt. Und Franco Colapinto, 15. der Qualifikation und 16. im Rennen. Dave, was gibt's denn bei ihm?
Jo, von mir gibt es 8 Punkte für Pierre Gasly. Das war eine gute Leistung. Für Franco Colapinto, den Hülker, gibt es 4 Punkte. Ich fange gern mit Colapinto auch mal an. Ihr habt es ja gesehen, im Qualifying hat er natürlich gleich mal den Alpine geschrottet. Das war ein kleiner Fehler mit großen Folgen. Er hat das Auto wirklich ziemlich zerstört. Er selber ist zum Glück heil geblieben. Keine Schäden. Er konnte dann natürlich am Sonntag am Rennen teilnehmen. Gar kein Problem. War ein holpriger Einstand, sage ich mal. Aber, und das hat mir mal wieder sehr imponiert, er war sehr ruhig danach, er war sehr gefasst, er hat gemeint, ja, er kennt das Auto noch nicht so gut, er hat das Team explizit gelobt, dass alle für und mit ihm arbeiten, damit er so schnell und so gut wie möglich da reinkommt in seine neue Rolle. Es braucht natürlich noch ein bisschen, er hat dann schon auch gelächelt, hat gemeint, naja, jetzt kommt mit Monaco natürlich eine Strecke, wo er vollstes Vertrauen ins Auto braucht, das hat er natürlich noch nicht, das kann er auch noch gar nicht haben, wird also auf jeden Fall auch nochmal ein trickreiches Wochenende, hoffentlich lässt er da den Alpine ganz und am Ende des Tages, denke ich, geht seine Saison dann in Barcelona so richtig los. Trotzdem, 15. Platz ist eigentlich ganz gut. Er hat es ins Q2 geschafft, auch naja, wenn er dabei eben sein Auto zerstört hat. Das ist natürlich weniger gut und gibt Punktabzug. Im Rennen war er dann entsprechend vorsichtig, hat auch hier und da mal die Teamplayer gegeben, hat Plätze getauscht mit Pierre Gasly, der dann irgendwie hinter ihm unterwegs war. Also ordentlich, aber es ist noch reichlich Luft nach oben. Daher 4 Punkte für Colapinto von mir. Pierre Gasly hat sehr gut gemacht insgesamt. 10. Platz, also im Q3 mit dem Alpine, ist nicht selbstverständlich. Das hat er hervorragend gemacht. Im Rennen hat er sich dann selbst so ein bisschen kaputt gemacht. Er war da im Duell, ich meine mit Charles Leclerc war das, ne, wo er ein bisschen von der Strecke abkam, musste dann durchs Kies irgendwie, das hat Zeit gekostet, das hat sicher auch ein bisschen ein paar Aerodynamikpunkte gekostet. Am Ende war es dann ein unglücklicher 13. Rang. Trotzdem, das Qualifying-Ergebnis war super und die Pace im Rennen grundsätzlich auch in Ordnung. Meiner Meinung nach sehr gut. Deswegen sehr gut, sind 8 Punkte bei uns. Wie siehst du es denn?
Ja, Pierre Gasly kann sich da, denke ich, mit Alex Albon ein bisschen austauschen, wie er mit Charles Leclerc umzugehen hat dann an der Strecke.
Ja, da hatten sie ja beide so ihre Momente.
Genau, also ich gebe Pierre Gasly auch 8 Punkte und ich gebe Franco Colapinto einen Punkt mehr als du, also 5. Ja, ist eigentlich alles schon gesagt. Also Pierre Gasly, wir haben es immer mal wieder gesagt, nicht so oft wie bei Russell, aber muss man ganz ehrlicherweise sagen und auch nochmal unterstreichen, einer der wahrscheinlich am meisten unterschätzten Piloten im Feld. Wirklich sehr, sehr fähiger Mann, sehr schnell, macht ganz wenige Fehler, hat ja letzte Saison hat jedes Rennen beendet. Ne? Also das war ja auch eine super Leistung oder auch sehr ungewöhnlich, beziehungsweise... Jetzt muss ich nochmal fragen, Dave, hat er jedes Rennen beendet oder hat er einfach selber das Auto nicht geschrottet? Ich glaube, er hat jedes Rennen beendet, bilde ich mir ein.
Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Müssten mal nachschauen. Auf jeden Fall ist er mit Bank.
Mein Gehirn ist heute sozusagen auch schon auf Notstrom gepolt, aber auf jeden Fall,
sehr schön.
Der Punkt ist, einer wirklich der Top-Fahrer im Feld, auch wenn er es nicht so zeigen kann, weil das Auto ist noch nicht hergibt. Also da ist ja die Hoffnung groß, dass es jetzt dann bergauf geht. Einige Weichen sind ja schon gestellt worden und man ist auf jeden Fall schon deutlich besser unterwegs als letztes Jahr, auch wenn man jetzt zwar nur 9. in der Konstrukteurswertung ist, aber es gibt immer mal wieder so Lichtblitze, Hoffnungsschimmer und man ist schon oft an den Punkten irgendwie unterwegs. Also da geht einiges. Pierre Gasly dementsprechend aus meiner Sicht wirklich verdiente 8 Punkte und Franco Colapinto, durchschnittliches Debüt. Ich würde ihm, wenn man jetzt nur die Qualifikation zu Grundlage nimmt, schon auch weniger gegeben. Also 15. Ist ja deswegen, er ist ins Q2 gekommen, hat dann das Auto geschrottet, ist dann dementsprechend Letzter im Q2 geworden, dann eben 15. Und da hätte es mich schon interessiert, wie nah Pierre Gasly dran gewesen wäre. Oder vielleicht hat er es ja sogar geschafft, ihn out zu qualifizieren. Weiß man nicht, glaube ich jetzt zwar ehrlich gesagt auch nicht, aber ist auf jeden Fall schon mal die gute Nachricht an dem Wochenende, beziehungsweise an dem Qualifikationssamstag. Und ja, im Rennen dann, klar, ist da nicht mehr so viel gegangen. Für Pierre Gasly ging es ja dann auch nach hinten. Also wie gesagt, 10. War Pierre Gasly in der Qualifikation, 13. dann im Rennen, und auch für Colapinto ging es dann einen Platz nach hinten. Ja, also da darf man gespannt sein. Monaco jetzt wird am nächsten Wochenende sicherlich nicht der absolute Gradmesser werden. Ist eine sehr spezielle Strecke, aber ich bin sehr gespannt, wie sich Alpine weiterentwickelt. Also da ist zwar viel Chaos, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft sich jetzt in allen Bereichen zurückentwickelt. Also ist ein bisschen so eine Wundertüte und sehr, sehr spannend, das Ganze mitzuverfolgen. Schauen wir mal.
Nennen wir es doch Wachstumsschmerzen.
Wachstumsschmerzen, ja, sehr gut. Die gibt's bei den Racing Bulls, naja, ich würde es jetzt nicht Wachstumsschmerzen nennen, denn das ist so ein Anhängsel, das zweite Red Bull Team sozusagen. Und ja, da weiß man manchmal nicht so recht, was man davon zu halten hat. Wollen sie jetzt irgendwie ganz da vorne, ist es dann eher so die Akademie für das große Team. Auf der anderen Seite werden die Fahrer verheizt. Naja, schauen wir mal einfach ganz nüchtern aufs Ergebnis. 8. momentan in der Konstrukteursweltmeisterschaft, und Liam Lawson, der ja zwischenzeitlich schon bei Red Bull war und sich sicherlich gefreut hat, der ist an dem Wochenende 16. Quali geworden, und 14. im Rennen war, muss man wieder mal sagen, nicht optimal bei ihm. Kommt noch nicht so richtig aus dem Quark, der Kamerad. Und Isaac Kutcher, einer der Top-Rookies, muss man wirklich sagen, diese Saison 9. in der Quali, 9. im Rennen. Also mit einem Racing Pulse kannst du fast nicht mehr rausholen, Dave, oder?
Wahrscheinlich nicht, ja. Dementsprechend meine Punkte für Liam Lawson gibt's derer nur 5. Für Isaac Kutcher gibt's 9 Punkte. 9. Platz in der Quali, 9. Platz im Rennen, 9 Punkte hier bei uns, denke ich, ist nicht so schlecht für Isaac Hadjar. Warum gibt's keine 10? Er hat den Start verschlafen, er hat da ziemlich viele Positionen verloren, und das hat ihn wahrscheinlich eine bessere Position gekostet. Er war auch einer dieser Piloten, die ein bisschen gehadert haben mit dem Timing vom Safety Car. Er hat da auch kein Glück gehabt, oder mit dem Virtual Safety Car war es, glaube ich, sogar am Anfang. Ja, trotzdem, eine sehr, sehr solide Leistung auf jeden Fall von Hadjar, sehr wertvolle 2 Punkte geholt. Damit ist die Mannschaft ja immer noch dran, ja, zumindest an Aston Martin. Da fehlen jetzt nur 4 Punkte. 10 haben die Racing Bulls, 14 Aston Martin, das ist noch gar nichts. Auch auf Haas, die haben 20 Punkte. Da kann man noch eine ganze Menge aufholen, ja. Also wirklich stark. Wenn die im Lawson dann noch ein bisschen besser in Fahrt kommt, dann können die vielleicht ja künftig mal doppelt punkten, das wäre sehr wertvoll. Das Auto scheint es offensichtlich herzugeben, ja, das ist die gute Nachricht. Liam Lawson hat er noch nicht so viel rausgeholt, jetzt kann man auch kurz mal auf ihn zu sprechen kommen. Platz 16 im Quali, also im Q1 ausgeschieden, ist natürlich nicht so gut. Im Rennen sind 2 Piloten ausgefallen, er hat 2 Plätze gut gemacht, also letztendlich ist er mehr oder weniger da geblieben, wo er war, auch wenn es auf dem Papier ein bisschen besser aussieht. Er steckte da halt im Verkehr, ne? Er war mittendrin im Pulk und konnte da keine Impulse setzen. Immerhin, und da muss man bei ihm schon froh sein, hat er kein Rowdy-Manöver irgendwie ausgepackt. Ja, das kommt dann öfter mal, ja, wenn er frustriert ist, wenn er an einem Piloten nicht vorbeikommt und eigentlich schneller ist, dann packt er mal die Ellenbogen vielleicht so ruppig aus hier und da. Das hat er in Imola nicht gemacht. Das war dann schon so gesehen eine Steigerung, ja, eine kleine. Trotzdem, in Summe ist es natürlich ein sehr, sehr durchschnittliches Ergebnis. 5 Punkte daher von mir. Gerade wenn man sieht, was der Teamkollege aus dem gleichen Auto rausholt. Also Kaja kriegt 9. Wie gibt's, was gibst du denn den beiden?
Das Gleiche, und ich habe auch gar nicht so viel hinzuzufügen, außer dass Lawson sich das natürlich auch irgendwo selber zuzuschreiben hat, denn klar, im Rennen hätte er sicherlich mehr zeigen können, aber dazu hätte halt in der Qualifikation eine bessere Leistung zeigen müssen, denn wenn du dann halt dich eher so im hinteren Drittel qualifizierst, dann musst du dich natürlich dann, selbst wenn du ein schnelleres Auto hast, theoretisch ziemlich durchwursteln, und der Racing Bulls ist jetzt nicht in Red Bull, da kommen wir dann später auch dann vor allem auf den lieben Kollegen zu Noda zu sprechen, mit dem du dich dann halt mehr oder weniger durchpflügen kannst, ja, auch wenn Imola alles andere als eine Strecke ist, wo es einfach zu überholen ist. Deswegen hätte man da schon die Grundlage legen müssen, und naja, 5 ist auf jeden Fall okay, ist jetzt nicht super, aber heißt jetzt auch nicht schlecht bei uns, von daher finde ich, haben wir das schon ganz gut, jetzt müssen wir uns mal selber loben, hier eingeordnet. Und springen zu Aston Martin, würde ich sagen. Ja, und die können sich wirklich auch selber loben, denn Fernando Alonso, der hat ja fast schon Magisches verbracht in der Qualifikation, ist Fünfter geworden mit Aston Martin. Also das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, vorne waren ja die McLaren, dann der liebe Kollege Verstappen, der hat ja auch ein Dauerabo auf die ersten zwei Startreihen. Ja, und dann war es, glaube ich, Russell noch. Und dann Fernando Alonso im Aston Martin, ne? Also hat auch ein bisschen was damit zu tun natürlich, dass die Ferrari und underperformed hat in der Quali, aber das jetzt schon mal vorweg. Normalerweise sprechen wir dann erst nachdem ich alles runtergebetet hat an Position, aber das muss ich jetzt echt mal an der Stelle festhalten. Elfter dann nur im Rennen, viel Pech dabei, Dave wird gleich mehr dazu erzählen. Und ja, Kollege Lance Stroll, Achter in der Qualifikation, nicht so wahnsinnig weit weg von Alonso. Ihr wisst ja, die Abstände sind sehr, sehr knapp in der heutigen Formel 1 und 15. im Rennen, dann ist ein bisschen nach hinten gegangen. Beide Aston Martins hatten aber auch strategisch nicht unbedingt viel Glück. Da hat das Team dann nicht immer die richtigen Calls gemacht. Dave, wie sieht denn dementsprechend deine Bewertung für die beiden aus?
Ach ja, schwieriger Fall, aber Alonso kriegt von mir 9 Punkte für dieses Wochenende in Imola. Lance Stroll kriegt 7 Punkte. Bevor ich da auf die Leistung der beiden eingehe, muss ich auch kurz vorweg sagen, ich habe vorhin erst noch gelesen, bei Aston Martin arbeitet ja seit einigen Wochen ein gewisser Adrian Newey. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. So ein junger, aufstrebender Aerodynamiker, glaube ich. Nee, ist natürlich eine absolute Legende und wahrscheinlich einer der Besten überhaupt, wenn nicht sogar der Beste. Eigentlich sollte der gute Adrian Newey ja wirklich sich hauptsächlich um das Auto für 2026 kümmern. Das macht er grundsätzlich auch. Es gibt aber innerhalb von Aston Martin eine kleine Gruppe an Aerodynamikern, die auch noch am 25er Auto weiterentwickeln. Tatsächlich, und das sind jetzt keine Gerüchte, das ist ja von offizieller Seite bestätigt, kann man so sagen, hat sich Adrian Newey tatsächlich in der Mittagspause hier und da mal mit denen zusammengesetzt. Wahrscheinlich hat er ihnen so den ein oder anderen Impuls gegeben und ein paar Ideen eingebracht. Und tatsächlich haben sie in Imola ein kleines Aerodynamikpaket mit an die Strecke gebracht. Inwiefern das jetzt für die guten Positionen da im Qualifying verantwortlich ist oder nicht, das darf jeder für sich selber bewerten. Kann auch ein Glücksfall gewesen sein. Vielleicht haben sie gerade zufällig das Setup so erwischt, dass die Reifen im Fenster waren. Wir werden es in den kommenden Rennen erleben, ja, ob sich Aston Martin grundsätzlich gesteigert hat oder ob das jetzt eine Eintagsfliege war. Auf jeden Fall hat Adrian Newey vielleicht schon so ein bisschen Magie verstreut, ja, über das aktuelle Auto, und vielleicht geht's jetzt nach vorne.
Bisschen Designstaub.
So, genau, so schaut's aus. Alonso war natürlich überglücklich nach dem Qualifying, ja, Platz 5 ist sensationell. Nach dem Rennen und im Rennen vor allem hat er durchaus ein bisschen geschäumt. Er hatte mal wieder Pech. Beide Aston Martin haben es auf eine Zwei-Stopp-Strategie angelegt. Sie kamen relativ früh. Alonso, ich glaube, in der 12. Runde, Stroll müsste in Runde 14, genau, gestoppt haben. Beide waren auf Medium unterwegs, haben dann den harten Reifen aufgeschnallt, wollten durchfahren. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Natürlich kam dann das Virtual Safety Car ein paar Runden später, hat denen die Strategie komplett verhagelt. Beide Aston Martin Piloten haben nicht gestoppt während des VSC, sind mit dem harten Reifen dann weitergefahren. Aber mehr oder weniger das richtige Safety Car dann 10 Runden vor Schluss oder wie viel waren es, 15 Runden vor Schluss, hat dann beide gewissermaßen gerettet. So konnten beide doch noch einen, naja, günstigen Boxenstopp einlegen und sich da einigermaßen rehabilitieren. Beide sind dann auf Medium gegangen und sind da so zu Ende gefahren. Trotzdem, es hat dann dadurch natürlich in Summe für beide nicht mehr gereicht, da in die Punkte zu fahren. Und bei Alonso war es denkbar knapp, ja. Platz 11, wenige Sekunden hinter Yuki Tsunoda nur. Das hätte der erste Punkt eigentlich werden müssen, der Saison für Fernando Alonso. Aber ich denke, wenn das Auto jetzt besser ist, dann kann er sich da öfter mal ein bisschen in der Gegend rumtummeln und wird sicher noch Punkte holen. Bei mir kriegt er, wie gesagt, 9 Punkte an diesem Wochenende, 7 Punkte für Lance Stroll. Der war, hat eigentlich alles genauso gemacht wie Alonso, nur alles so ein, zwei Klassen schlechter. Er hat sich ein paar Plätze weiter hinten qualifiziert, Rang 8 ist im Aston Martin, aber immer noch eine super Leistung auf jeden Fall. Gleiche Strategieprobleme bei Stroll eben wie bei Alonso auch. Dementsprechend ist er auch ein paar Plätze hinter dem Teamleader Alonso ins Ziel gekommen. Ja, Rang 15 ist dann mehr oder weniger das, was man jetzt von ihnen schon kennt. Deswegen die guten Bewertungen und die sehr gute Bewertung im Fall von Alonso rühren hauptsächlich aus dem tollen Qualifying-Ergebnis her. 9 und 7 von mir, du siehst es genauso.
Ja, ich gebe gleich Punkte und ja, also Quali war natürlich von beiden spektakulär gut. Abwerten will ich sie eben dementsprechend auch nicht, denn im Rennen, da konnten beide nicht so wahnsinnig viel dafür, dass es nach hinten ging. Das war so vor allem die Strategieabteilung. Stroll kann man sicherlich auch ein Pünktchen mehr geben, aber so wie du es gesagt hast, es waren halt diese ein, zwei Klassen dann schlechter als, ich würde eher sagen, eine Klasse schlechter, aber trotzdem, ich gebe ihm auch 7 und bin aber gespannt. Also es ist jetzt, kann man schon festhalten, Stroll hat sich halbwegs stabilisiert. Er ist, wenn das Auto passt, schon relativ nah an Alonso dran. Sage ich auch das, was man von einem zweiten Fahrer erwarten kann. Und vor allem dann, wenn der erste Fahrer, und das zeigt sich ja jetzt auch wenn Alonso anders als Stroll diese Saison noch nicht gepunktet hat, wenn der erste Fahrer eben dann sofort da ist und das Auto wieder funktioniert. Also was hätte man denn mehr erwarten können von Alonso, als eben dann vorne in der dritten Startreihe zu stehen und dann fast noch in die zweite zu kommen. Also es ist schon spektakulär gut. Und das muss einem wirklich Angst und Bange werden, denn wenn das jetzt wirklich das Ergebnis sein sollte von ein paar, keine Ahnung, Tipps, die Nui mal so in der Mittagspause den Leuten droppt, ich gar nicht wissen, was dann 2026 dann mit dem unglücklichen Mor für eine Rakete dann irgendwie bei Aston Martin aus der Garage gefahren wird. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, auch Max Verstappen wird sich das gut anschauen. Denn auch wenn es bei Red Bull gerade wieder super läuft, zumindest jetzt gerade in Imola, mit dem Update, das an das Auto gekommen ist, der ist ja gerade auch so ein bisschen am eruieren. Bleibt er bei Red Bull? Erfüllt er seinen Vertrag, der nur noch bis 2028 gilt? Oder macht er die Biege und geht zu Aston Martin, wo er eben der alte Weggefährte Adrian Newey, mit dem er ja auch jahrelang zusammengearbeitet hat, sehr erfolgreich bei Red Bull, jetzt sozusagen den Stift schwingt und da anscheinend schon wirklich gut dabei ist. Naja, schauen wir mal und springen derweil zu Haas. Die würden sich sicherlich wünschen, jemanden wie Adrian Newey zu haben, aber nichtsdestotrotz stehen sie noch vor Aston Martin in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Esteban Ocon, 18. in der Quali, der hatte wirklich zu kämpfen und ist dann ja leider relativ sang- und klanglos ausgeschieden, musste das Auto abstellen. Hat dann natürlich dann auch für viel Chaos gesorgt, was dann das Virtual Safety Car, was bei ihm ja dann, glaube ich, anging. Und Olli Bärmann, sein Teamkollege, hat es nochmal eine Ecke schlechter gemacht in der Quali, ist nur 19. geworden. Wir gehen auch nochmal drauf ein, warum, hatten wir schon angeschnitten. Und 17. dann im Rennen, also Haas, an dem Wochenende nicht wirklich gut dabei, die Amerikaner.
Nee, das war tatsächlich kein gutes Wochenende, obwohl sie neue Teile dabei hatten. Ja, also das Upgrade kam. Das Upgrade lag Esteban Ocon aber überhaupt nicht. Er kam damit gar nicht gut zurecht. Der 18. Platz in Quali belegt es. Er wurde ja dann mehr oder weniger erlöst im Rennen. Er war auch im Rennen natürlich schwach unterwegs. Und es war, glaube ich, erneut ein Schaden am Motor. Ja? Wieder ein Ferrari-Motor, der irgendwie Probleme macht. Das haben wir in der Saison leider schon öfter gesehen. Hoffentlich ist das kein systemisches Problem da. Ja, sei es drum. Das war auf jeden Fall ein Wochenende zum Vergessen für Esteban Ocon. Dementsprechend 3 Punkte von mir für ihn, 6 Punkte für Olli Bärmann. Bei Olli Bärmann, ja, war die Lage ein bisschen anders. Er kam besser zurecht mit dem neuen Auto, mit den neuen Teilen. Wäre eigentlich auch ins Q2 gekommen, ja, mindestens. Aber da gab es dann diese Kontroverse. Es war der Unfall von Franco Colapinto Ende des Q1. Es wurden rote Flaggen geschwenkt und Olli Bärmann hat just zu dem Zeitpunkt seine Runde zu Ende gefahren. Und dann gab es natürlich die Streitigkeit. Da ist er über die Linie gekommen, bevor die roten Flaggen draußen waren und die Session gestoppt wurde de facto oder nicht. Es gab da unterschiedliche Ansichten. Will ich jetzt gar nicht in aller Breite drauf eingehen. Es ist unglücklich gelaufen. Natürlich Haas und Olli Bärmann waren der Meinung, sie waren noch im Fenster und hätten eigentlich weiterkommen müssen. Die FIA hat es nochmal untersucht, hat es dann anders gesehen. Gibt da wohl ein paar Unstimmigkeiten, auf jeden Fall, so ganz sauber ist es nicht. Aber wir halten das mal mit, so wie beim Fußball. Ja, der Schiedsrichter hat entschieden und dann steht die Entscheidung. Da kann man jetzt dann auch nichts mehr machen. Ist schade gewesen, ja, für Olli Bärmann wäre sicher mehr drin gewesen. Im Rennen ist er dann auch nur 17. geworden, hatten eine wackere kämpferische Leistung gezeigt, aber da war dann hinten einfach nicht mehr drin. Das ging vielen Piloten so, ja. Wenn man da einmal im Mittelfeld war, kam man nicht mehr so richtig voran, es sei denn, man heißt Oscar Piastri, aber zu dem kommen wir dann später natürlich noch. Für Olli Bärmann kam es dann auch noch ganz dicke. Er hat ja in Runde 29 während des VSC gestoppt. Er ist von Hard auf Medium-Reifen gegangen und hat in Runde 31 nochmal gestoppt. Bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, was da das Problem war. Gab es irgendwie ein Problem am Auto? Haben sie da irgendwie vielleicht wieder die Strategie nochmal umgeändert, weil sie dachten, oh, das VSC geht noch. Dann schnallen wir einfach wieder den Harten drauf, fahren dann bis zum Ende durch und haben dem Reglement dann Genüge getan, weil wir zwei unterschiedliche Reifenmischungen hatten. Kannst du vielleicht noch ein bisschen aufklären, Sebastian? Ich weiß es gar nicht. So oder so, von mir gibt es 6 Punkte für Olli Bärmann. 3 Punkte für Esteban Ocon an diesem Wochenende. Wie siehst du es denn?
Bei Bärmel war es tatsächlich so, dass er nochmal die Reifen sozusagen ordentlich dran machen lassen musste, denn es hat beim ersten Mal nicht so ganz gut geklappt. Also das war da der Grund. Ansonsten gebe ich eigentlich genau die gleiche, naja, nicht ganz. Also ich gebe Ocon auch 3 und ich gebe Bärmel 5. Schwierig zu bewerten, dieses Wochenende bei Haas. Also erstmal positiv auf jeden Fall für Bärmel, dass er im Qualifying zwar hinter Ocon war, aber sonst hätte ich ihm wahrscheinlich ein Pünktchen mehr gegeben. Aber dann halt im Rennen zumindest mal insgesamt ja halbwegs damit zurechtgekommen ist. Also schwierig. Also Ocon
hat aber die Pace halt Wochen, deutlich schneller zu fahren. Ne? Deswegen gebe ich ihm da den Punkt mehr tatsächlich. Ne? Er hat ja bewiesen, dass er eigentlich die Pace für Q2 hat.
Ja.
Und dann gab es das Problem.
Genau, also dementsprechend ist halt immer schwierig, wenn beide Fahrer mit dem Auto so strugglen, wenn man eigentlich von ihnen auch weiß, dass sie eigentlich zwischendrin auch mal um Punkte kämpfen können. Ich meine, die haben ja insgesamt schon 20 auf dem Konto und dann so ein Update kommt, wo man wirklich eigentlich noch 2-3 Rennen mehr bräuchte, um das besser einschätzen zu können, was da jetzt eigentlich wirklich die Leistungsfähigkeit ist. Deswegen bleibe ich jetzt mal bei 5 Punkten bei Bärmel, was das solide Mittelfeld ist, und würde sagen, dann springen wir mal ganz schnell in unsere Halbzeit-Quiz-Show sozusagen um Kreisfragen. Da ist Dave momentan etwas im Vorteil. 5-4 steht's nach 6 Rennen, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir stellen uns jeweils eine Formel 1. Wir sind Frage gegenseitig und da dürft ihr natürlich gerne mitraten. Zu gewinnen gibt es leider nichts. Spaß habt ihr hoffentlich trotzdem. Los geht's mit einer neuen Folge. So, Dave, und ich würde
Hauptsache am Ende lernen wir alle was dazu, mein Lieber. Darauf kommt es doch an, oder?
Ja, und ich frage mal heute, so frech wie ich bin, als erstes die Frage.
Alles klar.
Ich glaube aber, die kannst du sehr einfach beantworten.
Okay, dann schauen wir mal. Let's go.
Also, wenn ich jetzt anfange, wirst du sowieso schon die Antwort wissen, das weiß ich. Es geht um Red Bull und Fernando Alonso. Die haben beide sehr viele Rennen auf dem Konto. Fernando Alonso hat mehr Rennen als Red Bull auf dem Konto tatsächlich, obwohl er zwischenzeitlich mal auch sich von der Formel 1 verabschiedet hat. Der ist ja nicht durchgefahren sozusagen von seinem Debüt bis heute. Trotzdem natürlich mit Abstand der erfahrenste Fahrer im Feld. Jetzt will ich von dir wissen, wie viele Grand Prix hat Red Bull und wie viele Grand Prix hat Fernando Alonso auf dem Buckel?
Oh dear. Also ich weiß, dass Red Bull 400 Grand Prix natürlich auf dem Buckel hat. Das haben sie ja groß gefeiert jetzt in Imola. Ich weiß auch, dass Alonso natürlich mehr hat, das hast du mir nicht zuletzt gerade auch verraten. Ich weiß aber nicht genau, wie viele mehr. Ich meine, es waren gar nicht so viele. Ich muss ins Blaue hineinraten, ich glaube, es waren 406.
Ah, knapp daneben, 408. Mach's kurz und schmerzlos. Aber ich dachte, das wäre so eine easy-peasy-Frage, die vielleicht sogar für mich vorbereitet hättest.
Ich hab's gelesen, ja. 406er, 408er wäre mein zweiter Tipp gewesen, aber sei's drum. Wir müssen da korrekt bleiben. Falsche Antwort. Kein Punkt für mich. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Meine Frage dreht sich um zwei Piloten, über die wir gerade schon gesprochen haben. Beide stammen aus Südamerika. Nachdem Franco Colapinto jetzt wieder zurückgekehrt ist, und wir mit Gabriel Bortoleto einen brasilianischen Fahrer am Start haben, ist es das erste Mal tatsächlich seit langer, langer Zeit, dass wir einen brasilianischen und argentinischen Piloten zeitgleich am Grid haben. Natürlich wüsste ich jetzt gerne von dir, und auch ihr dürft gerne mitraten, wann hatten wir diese Situation zuletzt, dass wir Piloten aus Brasilien und aus Argentinien in der Formel 1 Startaufstellung hatten?
Buff.
Buff. Ich kann dir einen Tipp geben, der Kollege Alonso hat da durchaus was mit zu tun.
Oh Gott. Also das letzte Mal, als es sowohl einen, oder mindestens einen argentinischen, einen
brasilianischen Piloten gab, ja. Also Brasilianer hatten wir ja tendenziell mehr in den letzten Jahren so. Denk vielleicht mal lieber an die Argentinier. An welchen argentinischen Piloten kannst du dich noch so erinnern aus der jüngeren oder längeren Vergangenheit?
Tja, da ist jetzt eine große Wissenslücke. Gar keinen, um ehrlich zu sein. Aber wenn du mir den Namen sagst, gar sicherlich.
Also Fangio hast du wahrscheinlich schon mal gehört.
Na gut, aber das ist ja schon sehr lange her. Also der hat sicherlich nichts
da mit Alonso zu tun. Da hat auch Alonso nichts mit zu tun. Also ja. Ganz so lang wird es nicht her sein. Aber zwischen Fangio also und Colapinto gab es noch ein paar. Ja.
Also in der Alonso-Ära, da fällt mir gerade tatsächlich aus dem Kopf raus keiner ein.
Und, aber das Schöne an der Frage ist, du kannst einfach ein Jahr raten, vielleicht hast du ja Glück.
Ja. Ich sag jetzt einfach mal 2011.
Das ist leider falsch. Auch für dich kein Punkt, aber du liegst näher dran, als du denkst. Wenn du aus der einen einzelne Null gemacht hättest, wärst du richtig. Es ist tatsächlich 2001. Wir hatten 2001 nicht zuletzt das Debüt von Fernando Alonso in der Formel 1. Ja. Okay. Und in seiner Debütsaison gab es eine ganze Reihe Brasilianer im Feld, unter anderem einen gewissen Rubens Barrichello zum Beispiel. Felipe Massa war damals schon Testfahrer bei Sauber. Wir hatten Luciano Burti und wie sie alle heißen. Vor allem aber war das Jahr, wo ein gewisser argentinischer Pilot namens Gaston Mazzacane noch vier Rennen gefahren ist. Er wurde dann gleich zu Beginn der Saison dann rausgeworfen und ausgerechnet durch einen Brasilianer ersetzt. Also ja, 2001 wäre die richtige Antwort gewesen.
Ich wusste tatsächlich nicht, dass der Argentinier ist, ja.
Siehst du mal. Na, dann haben wir unseren Bildungsauftrag für diese Episode erfüllt. Hättet ihr es denn gewusst, sagt es uns sehr gerne in den Kommentaren. Hoffentlich hattet ihr Spaß. Für uns leider diesmal keine Punkte. Richtige Doppel-Null, aber dann können wir umso schneller weitermachen mit unseren Fahrerbewertungen.
So, und wir machen weiter mit Williams. Mensch, Williams tatsächlich wirklich im Aufwind, obwohl die gar keine Updates mehr wahrscheinlich die ganze Saison bringen. Also Alex Albon, das Siebte in der Qualifikation, ist ja nur in den Schatten gestellt von dieser Überperformance sozusagen von Alonso mit dem abgegradeten Aston Martin und dann aber Fünfter im Rennen geworden. Zwischenzeitlich sah es auch so aus, als ob er noch ein bisschen weiter sich nach vorne zwängen könnte, der da auch sehenswert mit Leclerc sich duelliert. Und Carlos Sainz, der ist sogar etwas besser gewesen als sein Teamkollege Alex Albon der Quali, Sechster. Und dann ging es im Rennen aber mit viel Pech auch teilweise nach hinten auf Position 8. Das hätte man vor der Saison wahrscheinlich bei Williams mit Handkuss genommen und unterschrieben.
Oh ja.
Ja, dementsprechend. Ich gebe beiden 9 Punkte, um es kurz zu machen. Kann man auch 10 geben. Also wichtig für mich ist festzuhalten, beide haben die gleiche Punktzahl verdient aus meiner Sicht, auch wenn sie, wenn Albon im Rennen dann doch eine ganze Ecke vor Sainz ins Ziel gekommen ist. Man muss aber auch sagen, Sainz, der hatte wirklich ein bisschen Pech dann. Da haben wir jetzt im vorderen Feld tatsächlich auch einige Kameraden, bei denen das so ist. Mit dem Rennverlauf und mit der Strategie, der hätte sicherlich hinter oder auch vielleicht sogar 2 Plätze vor Albon ins Ziel kommen können, je nachdem eben, wie das mit der Strategie in einer Parallelwelt hätte verlaufen können. Unterm Strich muss ich sagen, Williams, absoluter Wahnsinn, wie sich dieses Team entwickelt hat unter James Vowles. Wirklich auf dem Weg zurück, sich in der oberen Tabellenhälfte wirklich festzubeißen, mit dem Potenzial tatsächlich wieder ein absolutes Top-Team zu werden in den nächsten Jahren. Und da macht es ja total Sinn, dass man alles auf 2026 setzt, denn nächste Saison greift das neue Regelwerk, da wird sozusagen ja nicht alles auf Null gestellt, aber da wird schon nochmal heftig auf den Reset-Knopf gedrückt sozusagen und das kann eigentlich allen Traditionalisten der Formel 1 wirklich nur gefallen, denn Williams ist eins der großen Traditionsteams, eins der Top-Teams aus den 90er Jahren, aus den 80er Jahren und dann ab 2000 ist es dann so ein bisschen dahingegangen mit denen. Zwischenzeitlich ist das auch wirklich ganz schlecht aus, aber jetzt wirklich mit großem Momentum wieder zurück und es hört ja nicht oder fängt vielleicht beim Auto an, hört aber dann lange nicht auf, denn das Fahrerduo ist ja auch wirklich zum Zungenschnalzen, muss man auch erstmal hinbekommen. Natürlich auch so ein bisschen aus der Not geboren, weil Ferrari Hamilton gesigned hat für 2025 und Carlos Sainz dann, ich will es nicht sagen, unehrenhaft entlassen wurde, aber halt unehrenhaft nicht verlängert wurde und wobei unehrenhaft ist, kann man so auch nicht sagen, der jetzige Teamchef Fred Vasseur, Ferrari hat ja schon vor der Saison in Aussicht gestellt, irgendwann wünscht man sich den Sainz dann zurück und ist halt jetzt leider so gekommen. Also da schwärmt man auch heute noch in Maranello in den höchsten Tönen von dem Spanier, völlig zu Recht auch. Und es gibt wirklich nicht viele Teams, die so eine fahrische Klasse am Start haben. Also ich kann da nur den imaginären Hut ziehen, den ich nicht habe, vor der kompletten Leistung da, die Philipps auf die Beine gestellt hat. Und ich freue mich wirklich auf 2026. Ich gönne es ihnen wahnsinnig, da wirklich wieder ganz vorne mitzumischen. Wäre natürlich für die Spannung auch wirklich toll, wenn Williams wieder ein Top-Team ist. Und noch ganz kurz, also auch zu den Fahrern, Alex Albon, fantastisch, wie der sich jetzt beweist, ich will gar nicht sagen entwickelt, denn er hat ja wirklich die letzten Jahre schon immer super Leistungen gebracht, aber er zeigt, dass er jetzt auch den Druck standhalten kann und auch neben dem Carlos Sainz ja einfach bestehen kann. Und Carlos Sainz, der zeigt, dass er sich auch wirklich relativ schnell ans Auto gewöhnt hat und jetzt auch wirklich fast auf Augenhöhe regelmäßig performt mit Alex Albon. Und ich würde mich nicht wundern, wenn er ihn dann doch noch überflügelt jetzt im Laufe der Saison. Also das ist wirklich schön mit anzusehen. Und Dave, jetzt bin ich gespannt, was du den beiden Kameraden gibst.
Ah, du hast so viele schöne Sachen gesagt. Ich habe noch einen kontroversen Take raus. Vielleicht ist es kontrovers, vielleicht auch nicht. Ich gebe tatsächlich beiden 10 Punkte. Also für mich haben beide eine Leistung gezeigt an diesem Wochenende, wie man es eigentlich besser nicht machen kann. Ja, Quali schon ganz großartig. Sainz hat ganz knapp, ich glaube es waren 41.000stel, seinen Teamkollegen geschlagen hier, Alex Albon. Also das beweist, beide operieren da nicht nur auf einem Level, das ist wahrscheinlich auch das Limit des Autos, dass sie da beide ja rausgequetscht haben, ja, dass sie angepeilt haben und erfolgreich getroffen haben. Im Rennen hatte Sainz dann klar ein bisschen Pech mit der Strategie, das schmälert aber seine Leistung in meinen Augen ja kein bisschen. Er hat sich durchgebissen, er hat trotzdem ein super Rennen geliefert, hat keinen Blödsinn gemacht, das muss man auch erstmal schaffen, ja, mit ein bisschen Wut im Bauch, haben wir von Sainz schon in diesem Jahr öfter gesehen, dass er da vielleicht ein bisschen übermotiviert agiert hat. In Imola war alles wirklich sehr measured, sagen die Angelsachsen da, also sehr besonnen auf jeden Fall und trotzdem wahrscheinlich die ganze Zeit voll am Limit des Autos, klasse. Alex Albon war sensationell, er hätte vielleicht mit einem Auge auch sogar Richtung Podium schielen können schon. Er hat sich da am Ende dann einen rundenlangen Kampf mit Charles Leclerc geliefert, da ging es dann auch mit wirklich harten Bandagen zu. Er wurde dann eingangs der Tamburello-Schikane da so abgedrängt, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war schon ein hartes Manöver auf jeden Fall. Ja, Charles Leclerc auf alten, ausgeleierten Reifen. Ja, er hat sich halt gewehrt mit Händen und Füßen und es war ja auch wirklich sauknapp. Auf die Geschichte kommen wir dann sicher gleich noch zu sprechen, wenn wir über Charles Leclerc quatschen. Aber Alex Albon hat sich da auch einfach mal nicht beeindrucken lassen davon. Er musste allerdings dann Lewis Hamilton ziehen lassen, hat also in Summe dann nichts gewonnen. Er kam zwar an Leclerc vorbei, hatte dafür den anderen Ferrari vor der Nase. Denke, wäre Alex Albon vielleicht früher und sauberer an Charles Leclerc vorbeigekommen, er hätte Oscar Piastri vielleicht noch ein bisschen jagen können zumindest. Denn auch Piastri war auf alten, ausgeleierten Reifen unterwegs und hatte nicht mehr so die Wahnsinns-Pace. Aber gut, hätte, wäre, wenn zählt nicht. Ein 5. Platz im Williams ist trotzdem hervorragend. Das ist schon der 2., 5. Platz in Folge von Alex Albon. Also würde mich nicht wundern, wenn wir einen oder sogar beide mittelfristig auf dem Podium sehen. Das sehen auch einige hier in unserer Community so. Wir tauschen uns ja fleißig aus immer in den Kommentarspalten hier. Heute hatten wir es erst drüber. Wir haben einen User, der glaubt auf jeden Fall, dass wir Williams in diesem Jahr noch auf dem Podium sehen. Dem schließe ich mich sehr gerne an und hoffe, es ist schon bald.
Tja. Und dann sprechen wir jetzt über Ferrari. Die sind jetzt die erste Mannschaft sozusagen in unserer heutigen Sendung, die über 100 Punkte schon gesammelt haben. 114, um genau zu sein. Bei Williams waren es 51 als Team in der Konstrukteurswertung. Charles Leclerc 11. Nur Ferrari erstmal sehr enttäuscht gewesen natürlich am Samstag. Auch beide Fahrer in der Qualifikation 6. im Rennen und Hamilton 12. in der Quali und 4. im Rennen. Ja, also beide waren ultra geknickt nach der Quali. Man hat auch da klar gesehen, es lag nicht an den Fahrern. Und man sah das dann auch am Sonntag sehr beeindruckend, was eben passiert, wenn der Ferrari ein bisschen besser funktioniert. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie das sein kann, dass ein Auto in der Quali so schlecht funktioniert und im Rennen dann tatsächlich man so gut sich nach vorne arbeiten kann. Man muss ja fairerweise sagen, und ich sage jetzt auch gleich mal erstmal die Punkte, 8 gebe ich beidem, dass Leclerc zwar hinter Hamilton ins Ziel gekommen ist, Hamilton seine Sache super gemacht hat. Ich sag gleich noch ein bisschen was dazu, aber Leclerc auch viel Pech hatte mit der Strategie. Also einer von vielen Fahrern, die da sozusagen ein bisschen im Ergebnis verfälscht hinter ihren Teamkollegen stehen. Ich glaube, er wäre vor Hamilton ins Ziel gekommen, wenn es da ein bisschen besser gelaufen wäre. An ihm lag es zumindest nicht, sage ich. Er hatte am Ende halt die schlechteren Reifen und musste sich dann auffressen lassen. Ist aber halt so. Soll seine Leistung schmälern. Bei Ferrari kann man sich jetzt freuen, denn Leclerc, starke Leistung wie immer, mit ein bisschen besseren Strategie, ein bisschen mehr Schlachtenglück hätte man da wahrscheinlich noch mehr was rausholen können. Und bei Hamilton, der fühlt sich jetzt im Auto tatsächlich immer wohler, sagt er jetzt auch nicht zum ersten Mal. Also die letzten zwei Rennen, die zeigen da eine klare positive Richtung und er ist jetzt, glaube ich, nur noch ein knappes Zehntel irgendwie, der Leclerc. Also man sieht auch da eine sehr starke Entwicklung. Deswegen, ihr werdet bei uns nicht merken, dass wir auf Fahrer eindreschen, egal wer es ist, sondern da versuchen, objektiv zu sein. Also wenn wir eindreschen, dann hat es meistens auch einen guten Grund. Ja. Aber wir haben auch immer gesagt, wir waren so dieses Team, lass den Hamilton mal machen. Klar, die Ergebnisse bisher, die waren alles andere als zufriedenstellend für den siebenfachen Weltmeister auch, nicht in Ordnung, aber es ist halt ein komplett anderes Team, komplett andere Geschichten, auf die er sich da einstellen muss. Und er war jetzt ja wirklich auch über ein Jahrzehnt war es, glaube ich, bei Mercedes. Also da sind so viele Abläufe in Fleisch und Blut verfestigt, dass man da erstmal sich losreißen muss und sich neu kalibrieren muss. Es scheint jetzt auch wirklich ganz gut zu funktionieren. Ich bin mal gespannt, wie es dann nach Monaco und Barcelona ausschaut, ob er da nicht vielleicht ab und zu dann doch mal auch in der Quali Leclerc überflügeln kann. Jetzt war es ja schon sehr, sehr knapp. Also da darf man sich auf einiges freuen bei Ferrari, auch wenn es momentan nicht so viel zu lachen gibt. Aber wenn dann vielleicht noch das eine oder andere Upgrade kommt, vielleicht, wie gesagt, sag's auch immer wieder, haben sie ja dann einen Run wie Ende letzter Saison und da geht vielleicht doch noch irgendwas, je nachdem, wie eben sich in den nächsten Rennen die anderen da vorne so die Punkte wegschnappen. Momentan sieht es ja schon irgendwie in der Hinsicht ganz gut aus, denn die Red Bull, die sind stark im Aufwind, aber zu denen kommen wir gleich, Dave. Jetzt erstmal deine Wertung zu den beiden Kameraden aus dem Ferrari-Lager.
Heimrennen in Imola, das ist natürlich immer ein Anlass, um da ein bisschen weiter auszuholen. Das hast du ja sehr schön gemacht. Von mir kriegen die beiden ganz genau wie von dir auch 8 Punkte. Es war in Summe dann schon eine sehr gute Leistung und sehr gut bedeutet in der Regel 8 Punkte bei uns. Natürlich für das Qualifying ziehen wir schon einen Punkt ab, auch wenn natürlich fraglich ist, inwiefern das da an den Piloten lag. Es ist ja immer eine Kombination, ja. Vielleicht haben sie da einfach die Reifen nicht auf Temperatur bekommen. Das kann Setup-bedingt sein, das kann aber auch daran liegen, wie die Piloten die Reifen anfahren. Es sind halt so Sachen, die sind nicht ganz klar, wer da wo wie zuständig ist. Deswegen, beziehen das da gern mit in die Wertung ein. Aber unterm Strich haben sich beide ja hervorragend rehabilitiert, haben den Kopf nicht hängen lassen, haben dem Tifosi zu Hause eine super Show geliefert am Sonntag dann im Rennen. Und mysteriöserweise war das Auto, was am Samstag noch gar nicht funktioniert hat, mit viel Sprit dann auf einmal im Rennen durchaus konkurrenzfähig. Ja, also Hamilton hat ein paar Runden gebraucht, aber hat sich dann auch wirklich sehr gut in Schwung gefahren und hat es alles richtig gemacht. Er fühlte sich wohl im Auto, du hast es gerade schon angesprochen, so der Rückstand auf Leclerc wird jetzt auf ungefähr eine Zehntel beziffert da von Lewis Hamilton. Ich denke, das ist relativ akkurat, ja. Wenn das mehrere Experten so in Übereinstimmung berichten, dann wird schon viel Wahres dran sein. Und ich find's toll, dass der aktuelle und der ehemalige Ferrari-Pilot, nämlich Carlos Sainz, einen ganz ähnlichen Weg hinlegen. Ja, beide haben sich in den ersten Saisonrennen relativ schwer getan, aber sowohl Hamilton als auch Carlos Sainz. Carlos Sainz meine ich natürlich. Haben sich dabei dann ihren Teamkollegen jeweils rangerobbt und sind jetzt mittlerweile mehr oder weniger gleich auf. Ja, also es dauert auch einfach einige Rennen, bis man sich an ein neues Auto, an ein neues Team, an neue Abläufe und so weiter gewöhnt. Wer etwas anderes behauptet, der hat keine Ahnung von der Formel 1, hat Carlos Sainz selber gesagt. Ich denke, es ist viel Wahres dran und er untermauert ja diese Aussage durchaus jetzt mit Leistung, mit Fortschritt. Das tut auch Lewis Hamilton. Das ist schön anzusehen und ich denke, die beiden werden uns im Laufe des Jahres noch viel Freude bereiten. Ich sehe keinen Grund, warum sie ab jetzt nicht mehr oder weniger auf Augenhöhe mit ihren Teamkollegen fahren sollten. Und das ist schon wirklich ein Pfund. Ja, es hat jetzt unterm Strich ein Viertel Saison gedauert, also 6, 7 Rennen, ne? schon beachtlich auf jeden Fall. Zu Charles Leclerc kann ich noch kurz sagen, du hast ja schon das meiste erzählt. Klar, großes Pech, er hat ein bisschen geschimpft am Funk, das kennen wir von ihm, aber hat sich da natürlich trotzdem überhaupt nicht beeindrucken lassen, ist eisenhart gefahren, hat sich am Ende auch eisenhart verteidigt gegen Alex Albon und darauf wollte ich noch kurz eingehen. Er hat ja dann gar nicht verstanden, warum er den Platz zurückgeben sollte. Und das hat er ja de facto getan. In der letzten Runde hat Charles Leclerc seinen Platz aufgegeben und Alex Albon vorbeigewunken. Der Hintergrund dieser Geschichte ist folgender. Bei diesem Überholmanöver von Alex Albon, wo Charles Leclerc ihn dann mehr oder weniger Richtung Kiesbett abgedrängt hat, war es nicht ganz eindeutig und auf die Schnelle nicht wirklich erkennbar, wer am Scheitelpunkt der Kurve oder beim Anbremsen vorne war. Und die mittlerweile sehr komplizierten Überholverhaltensregeln sehen da ja vor, dass ne, wer auch immer da irgendwie mit dem Reifen auf der Höhe des Cockpits ist und so weiter, diese ganzen Kleinigkeiten, dem gehört dann die Kurve. Man wollte sich bei Ferrari überhaupt auf keine zweifelhaften Spielchen einlassen. Es war nämlich so, das Safety Car kam ja wenige Runden vor Rennende mehr oder weniger rein. Das Feld war ziemlich nah beisammen. Ja. Hätte man sich jetzt drauf eingelassen und Alex Albon nicht vorbeigewunken, hätte man drauf bestanden, dass Charles Leclerc da alles richtig gemacht hat beim Überholmanöver, wäre das Ding im Nachhinein untersucht worden und hätte Charles Leclerc eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, wäre er relativ weit ans Ende der Punkteringe verfrachtet worden. So hat man gesagt, so, wir sind uns nicht sicher, lass den lieber mal vorbei, dann haben wir einen sicheren 6. Platz, das ist uns lieber als ein unsicherer 5., der vielleicht zu einem 9. oder 10. Platz wird. Das war der Hintergrund, das hat Charles Leclerc natürlich im Eifer des Gefechts nicht verstanden. Er hat ja da auch am Funk dann gewütet, so was denn jetzt mit seinem Manöver nicht in Ordnung gewesen sein soll und ob das jetzt das neue Rennfahren ist und so. Ich bin mir sicher, man hat es ihm dann direkt nach dem Rennen erklärt, was der Gedanke dahinter war. Und sind wir mal ehrlich, er hätte sich wahrscheinlich nicht noch eine Runde lang verteidigen können gegen Albon. Der kam ja da wirklich angerauscht auf deutlich frischeren Reifen. Die Reifen von Leclerc waren einfach durch. Also ich denke, am Ende war es der richtige Call von Ferrari. Das darf man auch gerne mal loben. Ja, sie werden ja sonst kritisiert für ihre strategischen Entscheidungen. Ich denke, Charles Leclerc hat es mittlerweile auch verstanden, verdaut. Er nimmt die Punkte für den 6. Platz mit. Und vor allem den positiven Trends, den die Ferrari dann gezeigt haben am Sonntag. 8 Punkte für beide Kameraden von mir, 8 Punkte von dir. Das ist eine schöne Geschichte. Gehen wir nochmal zu Red Bull.
Ja, Max Verstappen, Zweiter in der Quali, Erster im Rennen. Yuki Tsunoda hat sein Auto leider weggeschmissen, sah schlimm aus, zum Glück nichts passiert. Also zumindest Tsunoda, das Auto war natürlich sehr stark ramponiert. Dementsprechend hat er sich mit keiner Zeit qualifiziert und ist dann im Rennen aber Zehnter geworden, nachdem er eben ganz von hinten, beziehungsweise aus der Box sogar gestartet ist. Ja, ich gebe Max Verstappen natürlich 10 von 10 Punkten. Klar, er hätte jetzt noch die Pole Position kriegen können, aber also das darf man ihm jetzt tatsächlich nicht ankreiden. Und natürlich mit dem Mega-Manöver gleich direkt nach dem Start hat er eine riesen Duftmarke gesetzt, ist dann allen anderen sehr souverän weggefahren. Also so fast, wie man es aus den Jahren davor kennt, macht manche auch schon ein bisschen Angst, dass das jetzt wieder zu der ganz großen Verstappen-Show wird und langweilig. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Da ist gerade viel irgendwie in Bewegung im Feld und es ist ja ganz gut, dass jetzt aktuell Red Bull wieder so ein bisschen die Oberhand hat, denn die haben ja auch ein paar Pünktchen aufzuholen. Also vor allem Max Verstappen eben auf die beiden McLaren dann in der WM-Wertung, in der Fahrerwertung. Also ist schon alles okay. Ich werde jetzt nicht groß weiter über Verstappen reden, weil er wirklich alles à la Bonheur gemacht hat, wie wir es auch schon vielfach von ihm gesehen haben und gelobt haben. Ich gehe stattdessen lieber ein bisschen auf Yuki Tsunoda ein, denn sehr ärgerlich, er hat sich wahrscheinlich selbst am meisten geärgert über diesen Abflug. Das war einfach ein Fahrfehler mit fast maximal negativer Wirkung. Zum Glück, wie gesagt, ist ihm da nichts passiert und der konnte dann einfach relativ unbeschadet einfach von dannen laufen und dann am Sonntag umso mehr zeigen, was er drauf hat. Und das Schöne ist, er hat ja ein Pünktchen mit nach Hause genommen und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, denn mit dem neuen Upgrade scheint er sich jetzt noch besser zurechtzufinden in dem Auto. Und ich glaube tatsächlich, dass Yuki Tsunoda in den nächsten paar Rennen deutlich näher an Max Verstappen dran sein wird, als es bisher der Fall war. Denn der Red Bull scheint jetzt wirklich um einiges fahrbarer zu sein und dementsprechend kann Yuki Tsunoda sich dann auch sehr viel mehr auf das Auto verlassen. mit mehr Vertrauen in die Runden reingehen, vor allem in der Qualifikation dann auch. Das sollte einiges bei rumspringen. Und ich glaube jetzt natürlich nicht, dass er irgendwie Verstappen großartig Konkurrenz machen wird und da ab und zu mal vor ihm landen wird. Das kann vielleicht ein, zwei Mal passieren in der Saison, aber sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, er wird schon relativ nah an ihn rankommen und dann auch um das andere ein oder andere Podium sicherlich mal mitfahren können. Das erwarte ich tatsächlich schon, außer wenn jetzt irgendwelche Überupdates in den nächsten 3, 4 Rennen kommen von anderen Teams, denn ich glaube, er braucht schon noch das ein oder andere Rennen, um dann wirklich eins mit dem Auto zu werden. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir sagen immer bei Sainz und bei Hamilton, gibt ihm eine halbe Saison, bei Yuki Tsunoda ist es ja ähnlich und der ist ja jetzt auch erst seit ein paar Rennen dabei. Also der hat das Auto jetzt nicht seit Anfang der Saison, sondern erst seit Japan unterm Hintern und dementsprechend. Aber je nachdem, wie es eben weiterläuft, kann ich mir schon vorstellen, dass der gute Yuki mal ein Podium nach Hause fährt. Hat er ja selbst im Racing Bulls, war er da das ein oder andere Mal relativ nah dran. Also darf man nicht unterschätzen. Er ist wirklich ein Topfahrer und ich glaube, das wird er noch mehrfach zeigen in der Saison, auch wenn es jetzt am Samstag nicht so da ausgeschaut hat.
Das stimmt, das stimmt. Von mir kriegen die Kameraden ganz ähnliche Punkte wie bei dir. Bei Max Verstappen müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Natürlich 10 von 10 Punkten. Das geht ja kaum besser. Yuki Tsunoda gebe ich sogar 7 Punkte, einen mehr als du. Und ich kann da gleich mal anknüpfen, weil Tsunoda hast du ja schon eine ganze Menge gesagt. Auch ihm sollten wir natürlich 6, 7, 8 Rennen Zeit geben. Aber man darf nicht vergessen, Carlos Sainz und Lewis Hamilton haben die gesamte Saisonvorbereitung natürlich schon mit ihren neuen Teams bestritten. Yuki Tsunoda hat es mit den Racing Bulls gemacht, hat sich da auf eine Saison mit einer Mannschaft eingestellt, mit einem Auto, hat daraufhin alles ausgerichtet, wurde dann nach 2 Rennen rübergezogen. Würde mich nicht wundern, wenn es bei ihm noch ein bisschen länger dauert, ja, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, ne, ab Rennen 12, 13, 14 so können wir dann wirklich anfangen zu beurteilen, wie Yuki Tsunoda sich da rein entwickelt in dieses Cockpit. Ich teile aber deinen Optimismus. Ich denke, er wird da eine gute Figur machen. Ob es fürs Podium reicht, das wird, wie gesagt, auch davon abhängen, was die anderen machen. Bin mir nicht sicher, ob Red Bull noch mehr Upgrades bringt im Laufe des Jahres. Kann schon gut sein, dass das der letzte große Schuss war. Wenn die anderen jetzt alle noch mindestens einen großen Schuss im Köcher haben und der dann sitzt, dann fahren vielleicht beide Verstappen und Tsunoda um Plätze irgendwie 5, 6 rum. Kann sein, ja. Kann aber auch sein, dass der Schuss von Red Bull, den sie jetzt gesetzt haben, so viel besser ist als die anderen. Wir haben ja auch schon Upgrades gesehen bei anderen Mannschaften, die nach hinten losgegangen sind. Vielleicht kämpfen sie dann ganz vorne beide um Podiumsplätze. Also ist alles möglich. Das ist das Schöne an diesem Sport, ja. Man kann es nie so genau wissen, egal wie tief man drin ist. Aber ganz konkret auf die Leistung von Yuki Tsunoda in Imola nochmal drauf einzugehen. Klar, der Unfall am Samstag war böse, sah richtig schlimm aus. Glück, dass ihm da nichts passiert ist. Der Fehler an sich war aber ein kleiner. Ja, darf trotzdem nicht passieren. Ja, Villeneuve-Schikane, da kommt man mit weit über was 250, 70 irgendwie sowas an. Und da ein paar Zentimeter neben der Ideallinie und dann sieht man, was passieren kann. Ne? Also Formel 1 ist wirklich immer noch kein Ponyhof.
Ja.
Aber auch wirklich Lob da an alle Beteiligten, dass die Sicherheitsstandards so hoch sind. Niemand hat irgendwas abbekommen, weder Pilot noch Zuschauer noch Streckenposten, was auch immer. Also Chapeau, ja, sehr gut. Im Rennen hat er dann echt eine tolle Leistung gezeigt, ja, sich auf Platz 10 davor zu kämpfen. Es war ein schwieriges Rennen und auch Yuki Tsunoda war einer von wenigen Piloten, die mit einem Stopp durchgekommen sind. Ja. Er hat in der VSC-Phase gestoppt, hat dann, ich glaube, keine Reifen mehr gehabt, um nochmal zu stoppen. Also wirklich rechne ich ihm sehr hoch an, dass er das alles so über die Bühne gebracht hat. Und natürlich darf man nicht vergessen, ja, nach dem Unfall wurde das Auto neu aufgebaut. Das heißt, das Auto fühlt sich auch komplett anders an. Er hat einen neuen Motor bekommen, Getriebe, Aufhängung. Ihr habt ja selber gesehen, dass da alles kaputt war. Und er hatte ja null Zeit, um sich darauf einzuschießen. Also 1, 2 Einführungsrunden hat er gemacht, dann ab ins Grid und dann plötzlich mit vollen Tanks auf einmal ein Rennen bestreiten. Das muss man auch erst mal schaffen. Ne? Das könnt ihr euch wahrscheinlich zu Hause kaum vorstellen. Wir uns natürlich auch nicht so wirklich, was das für eine Umstellung ist und wie anders sich da so ein Auto anfühlt und fährt. Er hat also sehr schnell während des Rennens dazugelernt, wie er das Ding bewegen muss und ja, wurde mit einem Punkt belohnt. Sehr, sehr gut. Bei mir gibt's 7 dafür. Zu Max Verstappen, was soll man da noch sagen? Du hast vieles gesagt. Was mich tatsächlich fast noch mehr beeindruckt hat als dieses Manöver am Anfang, war, wie leicht er da wegfahren konnte. Dann sowohl nach dem Start als auch nach allen Restarts. Er hatte das Ding von A bis Z komplett im Griff. Ja? Er konnte jedes Mal nach jedem Restart sofort einen Vorsprung rausfahren und diesen Vorsprung konservieren. Also wirklich, Max Verstappen, wie er leibt und lebt zu seinen besten Zeiten. wenn das Auto funktioniert, ist der Kollege einfach unaufhaltsam. Franz Herrmann, ne, ihr habt das ja auch mitbekommen, das taucht hier und da auch in unseren Kommentaren auf. Eigentlich müsste man da noch was Lustiges dazu bringen. Aber das hier ist nicht der richtige Rahmen dafür, dass unsere Fahrernoten. Bei uns heißt der Kollege Max Verstappen, kriegt 7 Punkte, Yuki Tsunoda, Max Verstappen kriegt 10 Punkte, so schaut's aus.
Ja, so.
Yuki Tsunoda, 7 von mir. Und damit kommen wir zu Mercedes.
Ja, Mercedes. George Russell, Dritter im Qualifying, ist man fast schon von ihm gewohnt. Er hat sehr viel Hoffnung auf das Rennen gemacht, dann aber nur 7. im Rennen. Und Andrea Kimi Antonelli, der Lokalmatador, Italiener, 18 Jahre jung, 13. in der Quali und im Rennen, musste dann ausscheiden, auf Platz 8 liegend war es. Ja, also ich gebe George Russell trotzdem 9 Punkte, denn er hat einen guten Job gemacht, finde ich, vor allem in der Quali, kann man ihn nicht ankreiden. Was man jetzt sagen kann, ist, dass er vielleicht am Anfang die Reifen zu hart rangenommen hat und dann deswegen sich so hinten raus eine bessere Platzierung verhagelt hat. Auf der anderen Seite, er ist halt ein Vollblut-Racer. Gut, sind sie eigentlich alle, das ist so ein bisschen so eine Worthülse, aber der will schon immer das Maximum rausholen und hätte ja auch funktionieren können. Also er ist jemand, der auf jeden Fall immer das Maximum rausholen will und da vielleicht ab und zu auch so ein bisschen über die Stränge schlägt. Er hat jetzt schon lange keine Fehler mehr gemacht, wo man sagen kann, okay, da war er zu ungestüm, aber ja, das ein oder andere Mal vielleicht, das geht aber den meisten so, selbst Max Verstappen irgendwie, ich glaube, letztes Rennen war es, wenn man ein bisschen mehr mit Bedacht rangegangen wäre, hätte man hinten raus eine bessere Platzierung haben können. Aber wenn es funktioniert, dann wäre man halt auch deutlich besser im Rennen unterwegs. Also kann man nie so ganz wissen.
Hätte, die Formel 1
ist eben die Formel 1, genau. Deswegen gebe ich ihm trotzdem 9 Punkte. Bei Andrea Kimi Antonelli sind es dann leider nur 6 Punkte, vor allem wegen der Quali. Im Rennen ist er dann so ein bisschen nach vorne gespült worden. Dann war er ja dann, wie gesagt, auch mal auf Platz 8. Wenn er das hätte halten können, wäre er nicht so weit weg gewesen von Russell. Aber das war ein hochkomplexes Rennen, würde ich sagen, durch die ganzen Safety-Car-Phasen oder auch Virtual Safety-Car-Phasen. Und dementsprechend, also er hätte es schon besser irgendwie hinbekommen können. 6 Punkte sind dementsprechend keine schlechte Wertung, ist schon etwas über dem Durchschnitt, aber halt eben auch keine Top-Leistung. Von daher, bin gespannt. Man hat bisher von ihm kein schlechtes Rennwochenende gesehen. Viele, viele sehr, sehr gute. War jetzt aufs bisherige Jahr oder auf die bisherige Saison gesehen eher ein Ausreißer nach unten tatsächlich, aber das will auch schon was heißen. Andrea Kimi Antonelli weiterhin jemand, mit dem man rechnen muss.
Was war denn das Problem bei ihm? Weißt du das? Warum ist er ausgeschieden? War es auch ein Motording oder Hydraulik? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Müsste ich jetzt gerade nochmal rausschauen.
Während du recherchierst, kann ich ein bisschen erzählen, auf jeden Fall. Von mir kriegt George Russell 8 Punkte und Kimi Antonelli kriegt 5 Punkte für dieses Wochenende. Bei Kimi Antonelli recherchierst du gerade noch, da müssen wir mal gucken, was der Ausfallgrund war, aber auch eigentlich spielt das für die Beurteilung hier keine Rolle, ich bin einfach nur neugierig.
Platz 13 im Quali war auf jeden Fall sozusagen, also okay. Ein Throttle ist die Gaspedal, genau, also aber was jetzt da ganz genau der Fall war, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht ad hoc, es war auf jeden Fall ein technischer Defekt, ne? Gut, das ist, ja, aber kann er ja nichts dafür, also von daher.
Alles klar. Ja, sage ich doch. Spielt also keine Rolle. Hat mit der Bewertung nichts zu tun, aber jetzt haben wir alle was gelernt. Probleme mit dem Gaspedal bei Antonelli. Rang 13, wie gesagt, im Quali ist tatsächlich nicht sonderlich toll. Einerseits, andererseits, wenn man sich anschaut, dass auch beide Ferrari dann es nicht ins Q3 geschafft haben, war da vielleicht woanders auch der Wurm drin, kann man nicht so genau sagen. Trotzdem, der Teamkollege hat es signifikant besser gemacht, daher müssen wir da natürlich ein paar Punkte abziehen für Antonelli. Ja. Im Rennen, wie du gesagt hast, war er eine ganze Weile ganz gut dabei, in einem wirklich schwierigen Rennen. Für das Problem kann er nichts. Unterm Strich bleibt da ein durchschnittliches Rennwochenende meiner Meinung nach. Und 5 Punkte ist jetzt auch keine Katastrophe. Russell gebe ich 8, wie gesagt. Den ganzen Experten, die sagen, dass er sich da die Reifen selber kaputt gefahren hat, kaufe ich das nicht so ganz ab. Er hat ja direkt ab der Einführungsrunde berichtet über Probleme an der Hinterachse, also im Heck irgendwie. Da war irgendwas lose. Natürlich wird auch das dazu führen, dass gerade die Hinterreifen dann ihm vorher eingehen, als eigentlich angedacht und geplant. Kann mir schon vorstellen, dass das definitiv auch ein Faktor war. Und das hat ihm dann aber letztendlich natürlich das ganze Rennen zerstört. Er musste dann früh an die Box, weil die Hinterreifen durch waren. Und ab dann war er auf einer Zwei-Stopp-Strategie festgenagelt. dann kamen natürlich diese ganzen Safety Cars und haben vielen anderen Piloten da mehr oder weniger Boxenstops geschenkt. Es lief halt vieles gegen ihn. Er hatte wirklich eine schwere Aufgabe an diesem Wochenende, gerade im Rennen dann eben. Und hat sie aber gut gemeistert. Ja. Platz 7 ist seine schlechteste Positionierung seit 12 Rennen, seit dem Mexiko Grand Prix 2024. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ansonsten war er in jedem dieser Rennen in den Top 5. Ja. Mit einem Mercedes, der weiß Gott nicht immer eines der Top-Autos war. Also ja. Mr. Consistency hat definitiv abgeliefert. Und ich denke, der 7. Rang in Imola geht mindestens zur Hälfte auf seinen fahrbaren Untersatz auf dem Mercedes zurück. Fahrerisch hat das sehr gut gelöst, seine Aufgabe, denke ich. Der 3. Platz natürlich im Qualifying sensationell, auch nur knapp über eine Zehntel hinter der Pole-Position-Zeit, also ein Hauch von nichts. So kann es gerne weitergehen und ich denke, wenn dieses Wochenende für Mercedes ein Ausreißer nach unten ist, über die ganze Saison hinweg gesehen, dann unterschreiben sie das sofort und freuen sich auf alle Rennen, die jetzt besser werden.
Ja. Und dann machen wir jetzt einen Deckel drauf mit McLaren. Lando Norris, Vierter in der Quali, Zweiter im Rennen und Oscar Piastri, Pole Position, Erster in der Quali und Dritter im Rennen. Ich gebe Lando Norris 8 und Oscar Piastri 9 Punkte, auch wenn Lando Norris vor Oscar Piastri ins Ziel gekommen ist, aber da muss man fairerweise sagen, das hat damit zu tun, dass Oscar Piastri schlechten Reifen eben hatte am Ende, Norris die frischen und Piastri da einfach ja, auch vom Rennverlauf, wie so viele andere eben dann nicht profitieren konnte. Im Gegenteil, bei Norris war es andersrum. Er hat aber halt im Qualifying wieder nicht das zusammenbekommen, was er hätte zusammenbekommen müssen. Ist da wie gesagt, Platz 4, einige Plätze hinter Piastri dann sozusagen hat sich qualifiziert. Er ist so ein bisschen am Wanken, sage ich mal, was seine maximale Leistungsfähigkeit angeht. Da geht sicherlich mehr. Kann er momentan nicht so hundertprozentig abrufen. Ist jetzt auch nicht schlecht, auf keinen Fall. Dementsprechend kriegt er die 8 Punkte von mir. Das bisschen, das macht halt einen Unterschied, haben wir auch schon so oft gesagt, wenn dann Oscar Piastri der Teamkollege ist, einer der ja wirklich mit Abstand besten Lokis der letzten Jahrzehnte, würde ich jetzt mal sogar behaupten. Dementsprechend darf ich mich jetzt aber auch trotzdem auf die nächsten Rennen freuen, denn ich habe so das Gefühl, dass Lando Norris trotzdem ganz gut Mut geschöpft hat aus der ganzen Geschichte. Im Rennen eigentlich auch super agiert hat auch recht kompromisslos gefahren ist. Also ich finde, da wird auch immer ein bisschen zu viel rein interpretiert. Ja, der ist, also jetzt mal übertrieben gesagt, manche sehen ihn ja als Weichei oder er ist nicht WM-tauglich und so. Mhm. Er ist vielleicht ein bisschen sensibler als andere Fahrer, ist da nicht so ganz der absolute Iceman, wie es jetzt zum Beispiel Piastri oder ein Verstappen sind, aber würde ihm jetzt dementsprechend auch nicht die WM-Tauglichkeit absprechen. Ich bin wirklich gespannt, wenn dann mal wieder richtige Duelle passieren mit Verstappen auf der Strecke oder dann auch dementsprechend mit Piastri, je nachdem, wie sich das Ganze noch zuspitzt in der Saison und wie er dann agieren wird. Ich glaube, er wird auch wesentlich kaltschnäuziger dann auch agieren und kompromissloser. Wir haben es ja auch bei Hamilton gesehen, gegen Verstappen, der ist ja, wie wir alle inzwischen sehr gut wissen, jemand, der ja keine Gefangenen macht auf der Strecke. Und Hamilton hat sich da am Anfang auch, sag ich mal, mehr am sehr safe Space des Regelwerks bewegt und dann hinten raus in der Saison dann auch alles ausgereizt, was geht Richtung Regelwerk. Also
21 meinst du, ne?
21, genau, ja. Also es war eine legendäre Saison. Dementsprechend, also ich freue mich auf vor allem die zweite Saisonhälfte. Wenn das dann ähnlich nah beieinander ist wie jetzt oder näher, dann können wir uns auf wirklich, wirklich spannende Renn-Action freuen, würde ich sagen. Nervenzerfetzend.
Das tun wir auf jeden Fall. Abschließend noch meine Punkte ist, ich sehe das ganz genauso wie du, auch von mir kriegt Lando Norris 8 Punkte, Oscar Piastri 9. Ich kann es relativ kurz halten mit meiner Erklärung, du hast schon sehr viel gesagt. Lando Norris natürlich mitten im leichten Punktabzug, weil er sich halt nur in Anführungsstrichen auf Platz 4 qualifiziert hat, da hat er ein bisschen natürlich Zeit liegen lassen, Pace liegen lassen. Trotzdem gutes Rennen. Er hatte auch Pech mit dem Virtual Safety Car. Auf jeden Fall ist er eine Runde vor dem Virtual Safety Car in die Box gekommen, hat er Zeit verloren, aber ehrlicherweise muss man sagen, er hatte nicht die Pace, Max Verstappen da irgendwie einzuholen oder unter Druck zu setzen, auf keinen Fall. Der zweite Platz im Rennen ist in Ordnung. Er hat ein gutes Rennen gezeigt, ein sehr gutes sogar, deswegen sehr gut bedeutet er bei uns 8 Punkte. Ich denke, Oscar Piastri hat sich 9 Punkte definitiv verdient, weil seine Aufgabe im Rennen auch einfach schwieriger war, ja. Er hat einen Punkt mehr verdient, weil er sich besser qualifiziert hat als Lando Norris. Er hat im Quali einfach das Maximum rausgeholt, das Ding auf Pole gefahren. Trotz des Verkehrs in den letzten 2-3 Kurven da, das war schon, er musste sich kurz die Luft anhalten. Und er hat ausgerechnet in der letzten Kurve, nachdem er gerade an diesem ganzen Verkehr vorbeigefahren ist, die entscheidende Zehntel rausgeholt gegen Verstappen. Also Hut ab auf jeden Fall, gute Runde von Oscar Piastri. Im Rennen hat er dann, eine falsche Entscheidung getroffen, ist natürlich hochgegriffen. Er kann sich ja sehr schwer gegen Russell und Verstappen verteidigen. Er hat sich dann dazu entschieden, George Russell zu blocken. Dadurch war eben die Außenbahn offen für das tolle Manöver von Max Verstappen. Der lässt ihn natürlich nicht zweimal bitten und hat sich da wirklich maximal mutig reingedrängt und vorbeigezwängt. Da war das Rennen eigentlich entschieden. Der strategische Fehler, den Oscar Piastri dann gemacht hat oder in den er dann gezwungen wurde, den sehe ich auch zu großen Teilen natürlich an der Boxenmauer aufgehängt. Das Strategieteam entscheidet da, was machen wir? Die haben alle Daten, die haben die Übersicht, die wissen, was die anderen Piloten machen, die kennen Rundenzeiten aller Piloten, die sehen, welcher Reifen sich wie entwickelt. Lirum Larum, sie haben sich dazu entschieden, Oscar Piastri früh reinzuholen und auf eine Zwei-Stopp-Strategie zu setzen. Das ist im Nachhinein betrachtet natürlich die falsche Entscheidung gewesen. Konnte man nicht wissen, aber er hatte dann wirklich diese schwere Aufgabe zu lösen. Und er hat sie bravourös gelöst, Er hat sich da wirklich durchs Feld gepflügt. Er hat, glaube ich, bei keinem Piloten irgendwie zwei Versuche gebraucht. Er hat sich jeden zurechtgelegt, ist sauber vorbeigefahren, hat da alles optimiert, hat nicht den Kopf hängen lassen, hat nicht geschimpft, ganz cool, wie er einfach ist. So und so ist jetzt mein Job hier und den Job erfülle ich bestmöglich. Dass er da am Ende dann nochmal Pech hatte und gegen den Teamkollegen den Kürzeren gezogen hat, liegt auch nicht an ihm. Das ist strategisch bedingt. Also er hat es sehr, sehr gut gemacht. Er hat im Quali das Maximum rausgeholt. Im Rennen angesichts der Umstände eigentlich auch. Das Einzige, was er nicht perfekt gemacht hat, er hat natürlich nicht gewonnen und er hat sich am Start abkochen lassen. Deswegen, ich denke, 9 Punkte sind trotzdem vertretbar. Und jetzt seid ihr dran. Wie seht ihr das? Seid ihr zufrieden mit unserer Punktevergabe? Denkt ihr, wir liegen komplett daneben? Habt ihr eine andere Meinung, eine starke Meinung? Ab in die Kommentare, lasst es uns wissen. Wir diskutieren da sehr, sehr gerne mit euch. Hoffentlich hattet ihr eine unterhaltsame, gute Stunde auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr ein bisschen was gelernt bei einer Runde im Kreis fragen. Wir, mein Lieber, hatten wieder eine ganze Menge Spaß, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Damit heißt es schon mal von mir. Adios, bis zur nächsten Episode.
So sieht's aus. Bis dann, wir freuen uns schon auf Monaco, dementsprechend dann da auch Highlights und Fahrernoten dann nach dem Wochenende und wir wünschen euch jetzt schon mal, Preview-Episode kommt natürlich auch schon, aber viel Spaß und viel Vorfreude. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.